Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zum öffentlichen Teil unserer heutigen Ausschusssitzung begrüßen. Es ist eine besondere Ehre, unsere Gäste zu begrüßen, unsere Sachverständigen, Frau Eva-Maria Eichner von der Hensoldt Sensors GmbH in Ulm. Dann begrüße ich ganz herzlich Herrn Marco Fuchs von der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Vielen Dank, dass Sie da sind. Große Ehre an Dr. Alexander Gerst und Herrn Professor Daniel Neuenschwander von der European Astronaut Center in Köln zu begrüßen. Danke, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Und zugeschaltet ist uns noch Frau Dr. Anke Pagels-Kerb vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Köln. Auch Sie herzlich willkommen in unserer Schalte. Zur Strukturierung des Gesprächs, wir gehen in der üblichen Art und Weise hier vor. Die Fraktionen haben jeweils 5 Minuten, um Ihnen Fragen zu stellen. Und Sie können auf diese Fragen dann innerhalb dieser 5 Minuten auch entsprechend antworten. Wir gehen reihum nach der Größe der Fraktionen. Das ist für uns heute eine sehr wichtige Zusammenkunft, weil eben die Raumfahrttechnologie in dieser Legislaturperiode eine deutliche Aufwertung erfolgen wird, also nicht nur was den Haushalt angeht, sondern auch was die politischen Prioritäten angeht. Das ist aus meiner Sicht mehr als angemessen. Wir haben dieses große Thema lange Zeit vernachlässigt. Ich bin daher dankbar, dass also wir hier den Nachholbedarf jetzt wirklich angehen. Und ich freue mich daher auf die Diskussion mit Ihnen. Wir stehen Ihnen auch unabhängig von dieser Sitzung natürlich jederzeit zur Verfügung und würde mich freuen, wenn wir in Kontakt blieben. Aber wir gehen dann, um nicht Zeit zu verlieren, jetzt sofort auch in die Tagesordnung über und beginnen mit den Fraktionen. Zunächst einmal fangen die Sachverständigen an und geben ein kurzes Statement. Und danach machen wir dann die Fragerunde mit den entsprechenden Antworten von Ihrer Seite. Und ich würde sagen, dass wir anfangen in der Reihenfolge, wie ich auch vorgestellt habe, mit Frau Eva-Maria Eicher.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute als Industrievertreterin der Firma Hensoldt, Vertreterin aus der Zulieferindustrie in der Raumfahrt, hier sein und stellvertretend für die gesamte Raumfahrtbranche von Systemhäusern über Midcaps bis zu KMUs und Start-ups an diesem wichtigen Fachgespräch zur ESA-Ministerratskonferenz teilnehmen darf. In der Raumfahrt gilt, ohne starke Zulieferer keine starken Systemhäuser. Sie sind das Rückgrat der Wertschöpfungskette, technologisch, wirtschaftlich und auch strategisch. Es ist mir ein Anliegen, die entscheidende Bedeutung dieser Konferenz für die deutsche Industrie zu unterstreichen. Hier wird nicht nur darüber entschieden, wie Deutschland gemeinsam mit Europa am weltweiten Wirtschaftsboom in der Raumfahrt teilhaben kann, sondern eben auch, wie wir als Nation unsere Zukunft gestalten und unsere Innovationskraft entfalten können. Die Raumfahrt ist längst nicht mehr nur ein faszinierendes Thema für Wissenschaftler und Ingenieure. Sie ist eine strategische, ja kritische Schlüsseltechnologie, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Ihre Relevanz erstreckt sich über Außen-, Sicherheits-, Verteidigungspolitik bis hin zu Umwelt- und Klimafragen. Raumfahrttechnologien bieten enormes Wachstumspotenzial und tragen entscheidend zum wirtschaftlichen Wachstum und gesellschaftlichen Wohlstand bei. Der internationale Raumfahrtmarkt wird bis 2032 voraussichtlich sich doppelt so groß sein, insbesondere auch durch die stark anwachsenden Konstellationssysteme. Um in diesem Zukunftsmarkt erfolgreich zu sein, müssen wir die starke Rolle der deutschen Raumfahrtbranche in ESA und EU-Programmen sicherstellen. Mit unserer Systemkompetenz und Technologieführerschaft qualifizieren wir deutschen Raumfahrtunternehmen uns damit auch weiterhin für internationale Kooperationen und werden als geschätzte und verlässliche Partner wahrgenommen. Deutschland muss, und da bin ich überzeugt davon, muss wieder zu einem Raumfahrtmotor in Europa werden. Wir benötigen eine ambitionierte Raumfahrtstrategie, nationale Raumfahrtstrategie, die die ESA-Aktivitäten unterstützt und souveräne Fähigkeiten in Sicherheit, Kommunikation und Klimaschutz stärkt. Die deutsche Industrie erwartet ein starkes Bekenntnis bei der Ministerratskonferenz mit einem Aufwuchs des deutschen ESA-Beitrags. Nur so sichern wir unsere technologische Führungsrolle und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Raumfahrt ist keine Ausgabe, sondern eine strategische Investition in Innovation, Sicherheit und Wachstum. Deutschland und Europa brauchen stabile und wachsende Raumfahrtbudgets, um im globalen Wettbewerb mit den USA, China und Japan bestehen zu können. Langfristige Programmkontinuität ist entscheidend, damit Know-how, industrielle Kapazitäten und Fachkräfte in Europa bleiben. Gerade im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Verteidigung oder für die Verteidigung sind wir uns als Branche bewusst, dass wir neue Wege gehen und vom Start-up bis zum Großunternehmen noch gezielter zusammenarbeiten müssen, um den dringend notwendigen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung bis 2029 mit Technologien aus dem Weltraum leisten zu können. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, erfordern innovative Lösungen und eine enge Kooperation zwischen Industrie, Forschung und Regierung. Ich möchte abschließend festhalten, dass die ESA-Ministerratskonferenz eine Weichenstellung für unsere Rolle als Industrie in einem globalen Zukunftsmarkt ist. Der weltweite Markt wird bis 2040 circa über 1,1 Billionen US-Dollar anwachsen. Wir müssen entscheiden. Wollen wir führen oder wollen wir folgen? Deutschlands Beitrag wird entscheidend sein für unsere Fähigkeit von morgen. Autonomie, Technologiehoheit, Zukunftsjobs. Die neue Regierung hat bei dieser Konferenz die Chance, die Weichen für die strategische Positionierung Deutschlands in der globalen Raumfahrt zu stellen. Die Investition in die Technologien von morgen sichert unsere Stellung auf dem Weltmarkt und die Wahrnehmung als souveräner Partner. Es sollte uns allen bewusst sein, dass Raumfahrt die Grundlage unseres Wohlstands und unserer Sicherheit im 21. Jahrhundert ist. Wir sind bereit, mit Ihnen gemeinsam dafür zu sorgen, dass Deutschland seine Rolle als führendes Hochtechnologieland behält. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Frau Eicher. Herr Fuchs, bitte als Nächster.
Ja, guten Morgen, herzlichen Dank, sehr verehrter Herr Vorsitzender. Liebe Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Abgeordnete, ich bin auch sehr froh, heute hier sein zu dürfen. Und es ist eine Ehre, praktisch hier die Raumfahrt zu vertreten. Und es ist natürlich logisch, dass in unserem Kreis als Industrievertreter, aber auch von der ESA und von Zulieferern, wir natürlich pro Raumfahrt sind und wir natürlich auch froh sind, dass das jetzt auch aufgenommen wurde und dass die Stimmung jetzt so positiv ist. Und Sie haben es, Herr Professor Laut, aber schon gesagt, dass Deutschland jetzt auch wirklich bei der Raumfahrt mehr macht. Das sieht man ja schon im Namen des Ministeriums, dass jetzt Raumfahrt eben auch sozusagen sehr symbolisch sozusagen im Titel getragen wird. Übrigens auch wenige Wochen später hat Frankreich das ja nachgemacht. Bei der letzten Le Cornu-Regierung gibt es jetzt auch das Space im Titel, was es davor nicht gab. Also insofern haben wir da auch einen Trend gesetzt. Ein anderer großer Punkt sicherlich auch, wird wahrscheinlich auch zur Sprache kommen, obwohl es hier über die ESA-Ministerratskonferenz geht, ist die Verteidigung. Also wir sind ja in der Raumfahrt jetzt in einer Situation, dass Deutschland auch ganz gezielt große Pläne im Weltraum hat. Herr Minister Pistorius hatte vor einigen Wochen eine Ankündigung gemacht, auch sehr stark im Weltraum zu investieren, militärische Themen. Und das ist, glaube ich, auch notwendig. Wir haben das erlebt in den Kriegen, dass wir da sehr abhängig sind von NATO-Partnern und dass wir da auch eben im Grunde nicht sehr eigenständig beitragsfähig sind als Europa, aber insbesondere als Deutschland. Was ich dazu sagen will, ist, dass das natürlich kein Entweder-Oder-Spiel ist, sondern das Thema, was jetzt hier auf der Agenda steht für Europa, da geht es letztendlich natürlich in diesem Zeitablauf um die bevorstehende ESA-Ministerratskonferenz, die in Bremen stattfindet, übrigens von der Vorgängerregierung, damals der Ampelregierung nach Bremen gegeben, was natürlich insbesondere für mich, weil ich neben dem Vizepräsidenten den Job sozusagen beim BDLI auch Vorstandsvorsitzender der UAB-Gruppe bin und die ist zufällig in Bremen beheimatet und insofern ist das sozusagen ein Heimspiel. Das ist natürlich eingebettet, wie gesagt, in internationale ja, Wettläufe, kann man schon sagen. Es gibt diesen großen Wettlauf Amerika-China. Es gibt natürlich die Bemühungen Europas, da jetzt nicht unter die Räder zu kommen oder abgehängt zu werden. Obwohl wir in den letzten Jahren immer mehr in die Raumfahrt investiert haben als Europa, auch mit Deutschland dabei, ist der Anteil des europäischen Invests, staatlichen, alle zusammen Invests in der Welt, immer geringer geworden. Also wir sind etwa 20% des GDPs auf der Welt als Europa und hatten vor einigen Jahren 15% der staatlichen Raumfahrtinvestitionen. Obwohl wir mehr gemacht haben nominell, sind wir jetzt zurückgefallen auf 10% der nominellen Raumfahrt. Also das heißt, wir haben im Grunde ja, die Hälfte des durchschnittlichen staatlichen Invests. Daneben gibt es noch kommerzielle Investitionen. Aber man darf sich da nicht sozusagen Sand in die Augen streuen lassen von anderen Ländern. In Wirklichkeit wird die Raumfahrt in den allermeisten Ländern direkt oder indirekt schon durch staatliche Nachfrage definiert. Das sind zum Teil Nachfragemodelle, das sind zum Teil auch direkte Investitionen in Exploration, in Wissenschaft. Aber es gibt eben auch dann immer den Blick nach Amerika, wo das alles so kommerziell scheint. Das ist natürlich dort auch institutionell letztlich nachgefragt und auch institutionell ausgelöst, weil es natürlich um die großen Fragen geht, wie die Welt sozusagen im Weltraum dann auch aufgeteilt wird, weil wir dürfen uns nicht da Illusionen machen. Es gibt diesen Boom, dass viele, viele Länder Raumfahrtagenturen mittlerweile haben. Und allein das Beispiel, wir haben über 100 Länder, die eine Space Agency mittlerweile haben. Das Letzte, was ich gehört habe, da war ich ganz überrascht, Malediven. Die Malediven haben eine Raumfahrtagentur gemacht und machen auch eigenständige Raumfahrtprogramme. Mit einigen 100 Millionen Euro sozusagen pro Jahr hinterlegt. Was auch immer das genau heißt, natürlich wird es da um Klimawandel gehen, da wird es um Sea Level Rising gehen und solche Dinge. Ich glaube, die bevorstehende ESA-Ministerratskonferenz ist eben von grundlegender Bedeutung. Wir haben die finanziellen und programmatischen Grundlagen für die nächsten Jahre. Es ist so alle drei Jahre eigentlich immer wieder, welche Programme gezeichnet werden. Wir alle sind in dem Kampf natürlich um die verschiedenen Programmlinien. Da gibt es die Exploration, da gibt es die Erdbeobachtung, da gibt es viele andere Bereiche. Was ich sagen kann, das darf sich nicht gegeneinander ausspielen. Also wir können nicht sagen, wir machen, was weiß ich, mehr das eine und weniger das andere, sondern wir müssen, glaube ich, in der Gesamtheit das machen. Wir müssen an den verschiedenen Themen was machen. Wir sind jetzt in der kritischen Zeit, weil wir nämlich, wie gesagt, in 14 Tagen die Ministerratskonferenz haben und morgen die Bereinigungssitzung. Insofern, Punkt. Ich habe jetzt die 9 Sekunden von dir benutzt. Dankeschön, herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Fuchs. Machen wir weiter mit Herrn Dr. Gerst für die EAC.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich würde gerne das Statement für uns beide hier abgeben. Wir sind ja zusammen angereist von der ESA. Ich würde mich einfach erstmal gerne bedanken bei allen von Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören und dass wir hier sprechen dürfen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich würde Sie, damit die Sache nicht so ganz trocken wird, gerne in ein Gedankenexperiment einladen, um sich in die Perspektive eines Astronauten oder einer Astronautin zu versetzen. Und keine Angst, ich werde nicht auf Pyrotechnik zurückkommen dafür, sondern es geht um die Perspektive. Und deswegen habe ich eine Frage an Sie. Was würde es in Ihrem Denken oder Handeln ändern, wenn Sie sich vorstellen würden, dass wir uns hier in diesem Haus inmitten einer 10.000 Kilometer großen Wüste befinden? Lebensfeindlich, leer, sonst nichts drumherum. Was würde es an Ihrem Denken oder Handeln heute ändern? Und aus dieser Perspektive erkennen Sie die Kernessenz, die einem Astronauten oder einer Astronautin deutlich wird, wenn wir die Erde von oben sehen. Die Menschheit ist ein Inselvolk im Kosmos. Um uns herum gibt es nur diese Wüste und wir sitzen alle in der gleichen Oase, kann man so sagen. Unserem kleinen blauen Raumschiff mit begrenzten Ressourcen, die so fragil und begrenzt und endlich sind, dass wir sie weise nutzen müssen. Und dafür müssen wir unseren Planeten und seine kosmische Umgebung gründlich verstehen, um das zu können. Stellen Sie sich bitte nun ein Szenario in 50 Jahren vor. Da haben wir voraussichtlich Forschungsstationen auf dem Mond, unserem 8. Kontinent. Und die Entwicklung, die wird im Großen und Ganzen parallel sein zu der Entwicklung, die wir in der Antarktis hatten, wo wir Forschungsstationen aufgebaut haben, darunter auch die deutsche Neumayer-Station. Es geht um das grundlegende Verständnis unserer Erde, des Lebens darauf, der Biosphäre, deren Schutz vor beispielsweise Asteroiden oder Sonnenstürmen und dem Schutz vor uns selbst. In 15 Jahren wird die Generation von jungen Entdeckerinnen, Wissenschaftlern, Ingenieurinnen, und das sind die jetzigen Sendungen mit der Mauskids, entscheiden, wo sie ihre Ausbildung erlangen und ihre Träume verwirklichen wollen. Die Technologienation Deutschland, die wird in deren Händen liegen. In 2 Wochen aber, bei der ESA-Ministerratskonferenz, da liegt die Zukunft in ihren Händen. Sie können zur großen Entscheidung beitragen, wie Deutschland sich mit Europa für die Ära der Weltraumfahrt aufstellen will. In 2 Wochen entscheiden wir gemeinsam darüber, ob die eben durchgespielten Entwicklungen aktiv in die richtige Richtung gelenkt werden von uns, ob wir lediglich per Anhalter im Weltraum unterwegs sein wollen oder ob wir sogar im schlimmsten Fall den Anschluss ein für alle Mal verpassen. Am 26. und 27. November wird der ESA-Ministerrat in Bremen zusammenkommen und über die Zukunft Europas im Weltraum entscheiden. Ich will das Ganze auch nicht als Wettlauf der Nationen sehen, weil letztendlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Aber ich möchte die Sache auch aus ökonomischer Sicht reflektieren, denn die Weltraumwirtschaft steigt mit jedem Jahr um ca. 10%. Und der Herr Fuchs hat es gerade schon gesagt, alle anderen großen Akteure erhöhen ihr Engagement entsprechend, außer Europa. Betrachtet man das Ganze in Relation, dann ist Europas Engagement in den letzten Jahren von 15 und dadurch auch unser Einfluss im Weltraum von 15 auf 10% gesunken. Die USA investieren dreimal so viel, China 6-mal so viel, jetzt zum Beispiel in die Weltraumverteidigung, in anderen Bereichen ist das ähnlich. Und wir wissen, dass der Weltraum in der Mitte einer jeden modernen Gesellschaft angekommen ist. Satelliten, Raumfahrttechnologien sind Teil kritischer Infrastrukturen und die bilden die Grundlage für die wichtigsten Sektoren dieser Gesellschaften. Sie sichern Klimaschutz, Navigation, Kommunikation, Energie- und Nahrungsmittelversorgung, Wirtschaftskraft, Sicherheit, Forschung, Technologien. Und all diese Felder hängen davon ab, dass wir einen schnellen und zuverlässigen Zugang zum Weltraum haben. Gleichzeitig zeigt die aktuelle Situation in der Ukraine, dass wir uns stärker auf die Resilienz und Verteidigung unserer Weltraumsysteme verlassen müssen, konzentrieren müssen, eng gebunden an die Vermeidung von Weltraummüll. Natürlich sieht man jetzt gerade in der aktuellen Situation. Im Moment sind wir noch abhängig vom guten Willen von anderen internationalen Partnerdiensten, von Firmen wie SpaceX, von Staaten wie Russland und China, um Menschen ins All zu bringen oder um wissenschaftliche Experimente zurück aus dem All zu bringen. Wir haben nur die Wahl, durch mutige und ambitionierte Entscheidungen Deutschland und Europa auf den Weg zu bringen, der eigenständige Entscheidungen erlaubt und uns dennoch attraktiv macht für internationale Kooperationen. Denn nur durch Stärke können wir sowohl unsere eigenen Prioritäten sichern, als auch interessante Partnerschaften eingehen. Und angesichts der geopolitischen Lage und der wirtschaftlichen Unsicherheiten wird deshalb, genau aus diesem Grund, dieser Ministerrat richtungsweisend sein. Europa muss sich positionieren, so oder so, und seine zukünftige Handlungsstärke bestimmen. Investitionen in die Raumfahrt mit und ohne Menschen an Bord sind Investitionen in strategische Autonomie, Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit, wissenschaftliche Exzellenz und nicht zuletzt, und das weiß ich persönlich sehr gut, in die Inspiration der nächsten Generation. Das höre ich jeden Tag von Mauszuschauerinnen und Mauszuschauern durch den einzigartigen Blick von Menschen von außen auf unsere kleine Heimat im Universum. Und die ESA steht bereit, in all diesen Bereichen mehr Verantwortung zu übernehmen. Als Europas primärer Akteur, der in der Lage ist, komplexe, integrierte Raumfahrtsysteme zu entwerfen, zu bauen, zu betreiben und das schnell, effizient und zuverlässig. Was ich dafür brauche, ist die weiterhin starke Führungsrolle Deutschlands innerhalb der ESA und den Mut zu ambitionierten Entscheidungen. Nur so können wir das volle Potenzial der exzellenten deutschen Wirtschaft und Raumfahrtindustrie ausnutzen, entfalten. Als letzten Punkt möchte ich Ihnen daher gerne diese Perspektive auf den Weg mitgeben. Auch wenn wir das jetzt hier drin nicht so einfach sehen können. Wir sind alle im All, jetzt und zu jeder Zeit, auf einem kleinen blauen Raumschiff, umgeben von einer riesigen schwarzen Wüste. Und von unseren jetzigen Entscheidungen wird die Zukunft Deutschlands, Europas und der Welt abhängen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Gerst. Damit sind wir bei unserem letzten Beitrag in dieser ersten Einführungsrunde von Frau Dr. Anke Pagelskerb, die uns zugeschaltet ist. Frau Pagelskerb, bitte.
Ganz herzlichen Dank. Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich für die Möglichkeit bedanken, zu den Themen der anstehenden Ministerratskonferenz aus der Sicht der DLR-Raumfahrtforschung zu sprechen. Ich habe mich gefragt, welche Botschaft ich Ihnen heute mitgeben möchte. Ich könnte Ihnen jetzt was von der Faszination der Mondlandung erzählen, doch die war tatsächlich einige Jahre vor meiner Zeit und für mich nicht ausschlaggebend für die Forschung heute. Ebenso wenig, wie ich Ihnen von der Notwendigkeit erhöhter Mittelbereitstellung erzählen werde, denn alleine die Finanzen machen noch keine gute Forschung. Ideen führen zu Forschung und deren Ergebnissen, und davon haben wir in Europa sehr viele und sehr gute. Ich möchte aber erstmal damit anfangen, was an der Raumfahrt so wichtig ist. Wir alle nutzen täglich Produkte der Raumfahrt, ohne uns gegebenenfalls dessen bewusst zu sein. Ihre Smartphones nutzen Navigationssysteme wie Galileo oder GPS, Flugzeuge, Schiffe, Landmaschinen oder Autos. Aber auch der Börsenhandel, Geldautomaten bis hin zu Umspannwerken nutzen das hochgenaue Zeitsignal der Navigationssatelliten. Eine Störung des Signals hat im besten Fall nur kleine Auswirkungen, wie zum Beispiel eine Fehlermeldung, die ein versierter Pilot ohne Probleme erkennt. Im schlimmsten Fall kann eine Störung Flugzeugabstürze, Schiffskollisionen oder auch die tagelange Unterbrechung der Stromversorgung ganzer Landstriche damit erzeugen. Die Entwicklung resilienter Systeme ist essentiell für unsere Gesellschaft. Im Ahrtal haben wir vor einigen Jahren gesehen, wie verschiedene Umweltaspekte, Trockenheit, Starkregen, steile Geländestruktur und Monokulturen zu einer Katastrophe geführt haben. Was damals noch als Jahrhundertflut bezeichnet wurde, wird sich in den kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur an der Ahr wiederholen. Eine erhöhte Lufttemperatur bedeutet eine erhöhte Aufnahme von Wasserdampf und dadurch deutlich stärkere Niederschläge. Wir werden also zukünftig viel mehr mit Klimawandelfolgen zu tun haben als in den vergangenen Jahrzehnten. Extremwetterereignisse sind das neue Normal, und hier helfen Satelliten, von den Wettersatelliten bis zu den Erdbeobachtungssatelliten, die sowohl in der Frühwarnung, aber auch im Krisenfall die Rettungskräfte aktiv unterstützen können. Wenn wir diese Systeme verlieren, weil sie vielleicht nach mehr als 15 Jahren nicht mehr funktionsfähig sind, sind wir blind gegenüber allen Extremen von außen. In der Erdbeobachtung und der Navigation haben wir in Europa in vielen Programmen gezeigt, dass wir weltweit führende Technologien entwickeln können. Diesen Standard müssen wir beibehalten. Neu hinzu kommt die Notwendigkeit, im Weltraum nachhaltig zu agieren und zu reagieren. Systeme, die Satelliten reparieren, tanken, schützen, sowie Weltraumschrott sammeln und deorbiten, ist der nächste wichtige Schritt in der Raumfahrt. Das DLR hat Technologien und Systeme entwickelt, die diese Fähigkeiten im All demonstrieren und im Anschluss in die industrielle Fertigung gehen können. Diese Systeme haben nicht nur einen Einfluss auf die Raumfahrtmission, sondern auch einen direkten Einfluss auf die Entwicklung von robotischen Technologien auf der Erde. Es ist daher besonders wichtig, dass wir als Europa eine Technologiekompetenz erhalten und auch weiter ausbauen, die uns unabhängig von außereuropäischen Staaten sein lässt. Das nur als Beispiel, was wir uns vergeben, wenn wir nicht in die Raumfahrt investieren, von der Ausbildung bis hin zur Anwendung. Auf der Ministerratskonferenz im November in Bremen werden die wichtigen Themen für die kommenden Jahre festgelegt. Wichtig ist hier aus Sicht der Forschung, eine stringente Strategie gemeinsam umzusetzen. Wir müssen bei allen Randbedingungen der politischen Weltbühne diese Chance nutzen, um die Souveränität Europas zu stärken. Das bedeutet, dass wir unsere nationalen Stärken im ESA-Kontext nutzen müssen. Wir haben in Deutschland mit dem DLR die größte Raumfahrtforschungseinrichtung Europas. Unsere Forschung und Entwicklung hat zum Ziel, eingesetzt zu werden, um das Leben auf der Erde zu verbessern. Die enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie ist ein Asset der ESA-Programme. Von der ersten gemeinsamen Idee, die in den Technologieentwicklungsprogrammen angetestet wird, über Satellitenprojekte in die Anwendung, die wir für die Nutzer dann entwickeln. Resiliente Systeme, globale Echtzeitabdeckung in der Erd- und Wetterbeobachtung, sichere Kommunikation und Navigation, vertrauenswürdige robotische Assistenzen, das sind die Themen der Zukunft, die wir als DLR für die Raumfahrt erforschen und die wir in den kommenden Jahren in der ESA für ein starkes Europa auf- und ausbauen müssen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch Ihnen für diese spannende Einführung. Wir machen jetzt weiter mit der Befragung durch die Fraktionen. Und wir beginnen mit Herrn Müller für die CDU-CSU.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlichen Dank zunächst, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, zum Teil extra zu uns nach Berlin gekommen sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns Ihre Impulse mitgeben und vor allem für Ihre Fragen, für unsere Fragen auch zur Verfügung stehen. Die bevorstehende Ministerratskonferenz ist sowohl wissenschaftlich als auch industriepolitisch aus unserer Sicht eine Richtungsentscheidung und Richtungsstellung für die kommenden Jahre. Und insofern ist es uns besonders wichtig, da heute auch öffentlich ins Gespräch zu kommen. Aus unserer Sicht ist Raumfahrt kein Prestigeprojekt, sondern eine strategische Säule europäischer Autonomie und Resilienz. Das betrifft die Sicherheit, technologische Unabhängigkeit, aber auch vor allem Wettbewerbsfähigkeit. Und mit Blick darauf habe ich zunächst Fragen an Herrn Dr. Gerst und Herrn Dr. Neuschwander. Zum einen, wie müssen wir als Deutschland in Bremen auftreten und welche Prioritäten sollten wir aus Ihrer Sicht bei der Ministerratskonferenz setzen? Und darauf aufbauend, welche Schlüsseltechnologien sind aus Ihrer Sicht besonders zu stärken, weil Sie möglicherweise aus besonders strategischer Bedeutung, weil sie besonders eine strategische Bedeutung haben. Und zum Dritten, Herr Dr. Gerst, Sie haben das gestreift, wenn Sie vielleicht einmal noch mal die Bedeutung des Monds als achten Kontinent beschreiben könnten. Herzlichen Dank.
Herr Gerst.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich würde mal sagen, ich fange einfach mal mit dem Mond an und würde dann vielleicht im zweiten Teil der Frage an Herrn Neuschwander übergeben. Ich glaube, das wäre eine gute Aufteilung. Nur noch mal, vielleicht noch mal ein bisschen mit Abstand. Also der Mond, man kann ihn wirklich als achten Kontinent sehen. Also wenn man sich jetzt denkt, der ist weit weg und was will ich da und da gibt es nur Staub, dann ist das eine Überlegung, die vor 100 Jahren bei der Antarktis so gemacht wurde, wo man gesagt hat, ja, da ist nur Eis und da ist es kalt, was wollen wir da? Und da ist man dann hingefahren, hat mal eine Flagge aufgestellt und dann ist erstmal viele Jahrzehnte nichts passiert. Dann hat man den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zugehört, die die ganze Zeit schon gesagt haben, nee, wir müssen dahin, weil Forschungsergebnisse da wichtig sind. Das rettet uns jetzt zusammen mit Weltraumdaten, können wir dadurch den Klimawandel gut verstehen. Und so wird es mit dem Mond sein. Da wird ein Aktionsraum sein in wissenschaftlicher Art, aber auch in wirtschaftlicher Art. Wir werden von ihm Gefahren besser verstehen können, die von außen auf uns einwirken. Asteroiden, Einschläge, die zweifelsohne wieder kommen werden. Wir haben selbst einen 15 Kilometer großen Einschlagskrater in Süddeutschland, das Nördlinger Ries. Das wird wiederkommen. Wir wissen aber nicht genau, wie hoch das Risiko ist. Wir wissen es auch noch nicht, wie wir es ablenken können oder vermeiden können. Dafür brauchen wir zum Beispiel den Mond. Da gibt es noch einiges, was Wissenschaftler aussagen und Wissenschaftlerinnen, dass die Sonnenaktivität, der Sonnenwind im Mondstaub der letzten Jahrmilliarden eingefroren ist, archiviert ist. Das heißt, so ähnlich wie Klimadaten aus der Antarktis können wir das vom Mond kriegen. Nur ein Beispiel von vielen. Der nächste Punkt, wenn Sie es von der anderen Richtung sehen wollen, ist, wir fahren dahin, weil er da ist. Das wird passieren, die Erkundung wird passieren von anderen Ländern. Wir können uns entscheiden, ob wir dabei sind oder nicht, ob wir bei diesem ersten Schritt auf diesen neuen Kontinenten, neuen Wirtschaftsraum mit dabei sind oder nicht. Haben wir... Ja, okay. Das tut mir leid.
Vielleicht kurz eine Ergänzung. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wegen der Frage der Prioritäten und Schlüsseltechnologien. Also zuerst einmal, wie es Marco Fuchs auch gesagt hat, es geht darum, in der Gesamtheit zu agieren, ohne jetzt zu sagen, Erdbeobachtung sei wichtiger als Navigation oder Exploration als Trägerraketen. Wir haben 5 strategische Ziele auf dieser Ministerratskonferenz. Eins ist Schutz unseres Planeten und somit auch des Klimas. Es geht um Klimaschutz, Nachhaltigkeit, aber auch Risiken aus dem All für unser Raumschiff Erde, dürfen wir nicht vergessen. Zweitens geht es um Erforschen und Entdecken, also dass wir unsere Führung, die wir in den Weltraumwissenschaften haben, weiter ausbauen. Wir sind Weltklasse in den Erdwissenschaften und wir müssen auch unsere einzigartige Rolle in der Exploration weiter ausbauen. Das dritte Ziel, Sie haben es erwähnt, Stärkung der Autonomie und Resilienz. Was heißt das? Das heißt ganz konkret, dass wir sicherstellen müssen, dass wir einen permanenten, unabhängigen Zugang zum All haben, dass wir sichere Weltraumanwendungen fördern. Am Schluss geht es dann auch an die Daten am Bürger und dass wir das Krisenmanagement stärken. Der vierte Punkt ist Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, dass wir auch in einer zunehmenden kommerziellen Dimension, und ich bin da voll bei Marco Fuchs, wir müssen das ein bisschen relativieren, aber die kommerzielle Dimension gewinnt an Bedeutung, dass Europa ein natürliches kommerzielles Hub wird, weltweit. Und der fünfte Punkt ist die Inspiration zukünftiger Generationen, dass man die Talente aus Deutschland in Europa einsetzt und nicht quer durch die Welt schickt, sondern auch, dass man zusätzlich die Bedingungen schafft, um besser zusammenzuarbeiten. Autonomie in der Kooperation, das ist der Kernpunkt. Also wenn ich es auf einen Punkt bringe, Aufbau europäischer eigenständigen Kapazitäten wird der Schlüssel sein für große Kooperationen der Zukunft. Und zu der Frage der Technologien, auch hier, ich glaube, es wäre nicht angemessen, jetzt nur einen einzigen Punkt zu nennen oder zu priorisieren. Was man aber ganz generell sagen kann, wir werden nicht darum herumkommen, erstens am Datenmanagement zu arbeiten. Heute haben wir nur in einem Teilbereich, nur wenn Sie in der Erdbeobachtung Copernicus nehmen, 350 Terabyte pro Tag, die wir verarbeiten. Das heißt, der Datenflow wird fundamental, somit auch der Dienst am Bürger, der ist zwar unsichtbar, aber definitiv unerlässlich. Dafür müssen wir auch sicherstellen, dass wir die Integrität sicherstellen der Daten. Dann KI-basierte Robotik. Und zuletzt würde ich Antriebssysteme nennen, aller Art, um auch sicherzustellen, dass wir ins All kommen, aber auch wieder zurück. Danke.
Vielen Dank. Ich muss darauf hinweisen, wir müssen die 5 Minuten relativ genau einhalten, weil wir sonst nicht die Runde machen können. Aber das ist jetzt, glaube ich, eine Antwort auch für alle gewesen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Wir machen weiter mit Herrn Andreas Mayer für die AfD.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wenn europäische Zusammenarbeit wo Sinn macht, dann ganz besonders in der Raumfahrt. Deswegen wollen natürlich selbstverständlich auch wir die ESA stärken. Bei der ESA ist das Geld gut aufgehoben. Genau diese Hochtechnologie, wie beispielsweise die Raumfahrttechnologie, brauchen wir und müssen wir unbedingt massiv ausbauen, meines Erachtens. Wir sehen natürlich aber schon auch die Chance, dass sich privaten Markt bildet, wurde heute auch schon angesprochen. Das passiert ja bereits. Natürlich besonders in den USA und nicht alles über staatliche Wege laufen muss. SpaceX wurde heute auch schon genannt. Leider ist es wieder ein Unternehmen, das nicht in Deutschland und Europa angesiedelt ist. Wir müssen uns natürlich als Deutsche und Europäer gegen die USA, China, Russland, Indien und so weiter behaupten können, unsere Souveränität stärken, die eigene Industrie voranbringen. Jetzt will ich gar nicht lang reden, sondern natürlich vor allem Sie zu Wort kommen lassen. Als erstes kurz zu Ihnen, Herr Dr. Alexander Gerst. Ich war vor 10 Jahren, da waren Sie im Juni 2015 an der Universität Stuttgart, haben einen Vortrag gehalten, weil ich dort studiert habe, als Gast dort, haben Sie über Blue Dart berichtet. Ich fand das sehr inspirierend für uns alle und auch alle, die ich kannte, die dort im Hörsaal damals waren. Es waren über 800 Studenten, gab auch einen Livestream. Daher freut es mich umso mehr, Ihnen heute als MdB Fragen stellen zu dürfen. Meine Hauptfrage ist da, Sie haben es schon angesprochen, die 15 Jahre, wo dann die Kinder und Jugendlichen die nächste Generation bilden. Wie können wir noch mehr Kinder und Jugendliche für die Raumfahrt begeistern? Ich glaube, passiert ja schon sehr viel, aber wie können wir da vielleicht noch mehr machen? Sie haben gerade auch das Nördlinger Ries angesprochen, das liegt in meinem Wahlkreis. Wie hoch ist die Gefahr von Einschlägen von Asteroiden oder wie schätzen Sie es ein? Was müssen wir da machen, um uns schützen zu können oder noch besser schützen zu können? Dann an Herrn Marco Fuchs, welche wirklich konkreten Prioritäten würden Sie setzen für die deutsche Luft- und Raumfahrt in Branche? Sie haben gerade auch die Verteidigung angesprochen oder auch ja, die militärische Komponente. Was muss da konkret passieren, Ihres Erachtens? Dann vielleicht an Herrn Professor Daniel Neuenschwander. Wie stehen Sie zu Radiothermalgeneratoren? Soll die ESA die verwenden? Wenn nein, denken Sie, dass wir ohne die praktisch wirklich konkurrenzfähig sind zu USA oder auch zur globalen Konkurrenz? Und vielleicht auch noch zum Stichwort Starts. Leider hinken wir da mittlerweile massiv hinterher zu USA und auch China. Wie können wir da wieder ambitionierter werden, dass wir auch wieder deutlich mehr Starts als Europäer schaffen? Danke.
Kurz zum Verständnis. Wir haben alle diese 5 Minuten, die wir uns alle teilen, oder? In dem Moment. Okay, dann halte ich mich sehr kurz. Ja. Um Kinder zu inspirieren, glaube ich, muss man irgendwas schaffen, was in deren Augen ja, ihr Herz erfüllt. Und ich kann mich daran erinnern, viele erzählen von der Mondlandung, was das für ein Moment war. Ich war selbst noch nicht geboren, weil die Menschheit was Unmögliches geschafft hat. Ich glaube, auf diese Art und Weise müssen wir auch die nächste Generation inspirieren und nicht nur dadurch, dass sich Leute erinnern können, wo sie bei September 11 vor dem Fernseher saßen. Asteroidengefahr, das wissen wir eben noch nicht genau, wie groß die Gefahr ist. Wir wissen, das wird passieren. Der Mond ist übersät von Asteroidenkratern, die Erde auch. Hier können wir sie nicht erforschen, auf dem Mond können wir sie erforschen. Deswegen fahren wir dahin, um das herauszufinden. Wir haben auch schon Missionen, die solche Dinge erforschen, die Asteroiden ablenken. Das sind so Precursor-Missionen. Wir sind im Moment noch nicht aufgestellt, das zu tun. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung, um die Erde zu schützen.
Dann mache ich schnell weiter. Ja, vielen Dank für die Fragen, Herr Mayer. Was ich konkret als konkrete Projekte für die ESA-Ministerratskonferenz, wenn Sie mich so direkt fragen, als jetzt auf den letzten Metern als wichtig empfinde, ist, wie Sie ansprechen, Unabhängigkeit im Zugang zum Weltraum, das heißt die Unterstützung der Micro-Launcher, European Launcher Challenge und die damit zusammenhängenden Projekte, dass Deutschland da wirklich diesen Weg weitergeht, den wir eingeschlagen haben in der Ampelkoalition, dass Deutschland da eben die Initiative ergriffen hat und dass wir da fortgehen, das ist richtig. Europa liegt hinterher. Wir haben mit Ariane 6 ein Produkt, was jetzt gut funktioniert, aber was natürlich nicht die ganze Bandbreite hat. Ich bin auch ein großer Anhänger vom Mondprogramm. Ich glaube schon, dass wir Exploration auf dem Mond angehen sollten. Das ist der freie Platz, das ist der achte Kontinent, das ist auch das Battlefield, Alexander Gerst hat es ja beschrieben, in der Zukunft, ähnlich wie die Antarktis. Ich halte diese Analogie für völlig zutreffend und richtig bebildernd. Wir werden in einigen Jahren die Chinesen, die Amerikaner, vielleicht andere sehen. Und wenn wir das nicht führen als Deutschland, dann wird es Europa nicht machen. Das ist einfach so. Das wird nicht von anderen Ländern geführt werden, sondern wir müssen sehr stark sein. Andere europäische Partner haben andere Prioritäten. Das heißt, wir müssen als Deutschland heraus den Mond führen. Als letztes ein Programm, was in Deutschland etwas umstritten ist. Das ist der Vorschlag der ESA, European Resilience System, ein resilientes, auch Richtung Sicherheit gehendes Satellitensystem, was die ESA vorschlägt. Deutschland ist da skeptisch, weil Deutschland sehr viel in dem Bereich militärisch selber macht. Halte ich für alles gut, komme ich gleich noch zu. Aber ich glaube, eine Teilhabe an diesem ERS wäre sehr, sehr wichtig, weil man mit wenig Geld, schon allein ökonomisch, mit wenig Geld jetzt hinterher sehr viel Geld kriegen kann, weil es hinterher im Ausrollen von der EU finanziert wird. Wir fragen uns ja immer, wieso kriegen die anderen bei der EU vielleicht mehr Geld raus? Wenn man solche Projekte nicht mitmacht, dann hat man die Antwort dafür. Man muss am Anfang dabei sein, damit man hinterher auch dann aus den gemeinschaftlichen Töpfen das Bezahlen dabei ist. Das haben wir bei Galileo gesehen, das haben wir bei Copernicus so gesehen. Da sind die Nachfolgesatelliten auch jeweils aus gemeinschaftlichen Töpfen. Letzter Satz zum militärischen Projekt. Ich halte die Liste von Boris Pistorius für sehr richtig. Boris Pistorius hat Ende September eine lange Liste gesagt. Das ist wirklich richtig, das ist sehr ambitioniert. Und ich glaube, dass er da auf dem richtigen Punkt ist. Und jetzt anzufangen mit einer großen Telekom-Konstellation selber, ist, glaube ich, genau der richtige Punkt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Wir haben leider die Zeit schon überschritten. Herr Neuenschwander würde dann vielleicht in der Nachfragerunde, die wir danach machen, noch mal antworten können, sodass Ihre Antwort nicht verloren geht. Und ich möchte noch mal bitten, wir müssen leider auf die Zeit achten, weil wir sonst nicht zurechtkommen. Wir machen dann weiter mit Frau Dr. Caroline Wagner für die SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, der Weltraum ist faszinierend und man hat mit Sicherheit einen schönen Blick auf die Erde. Und nichtsdestotrotz verstehen wir natürlich Raumfahrt nicht als Tourismusprogramm, sondern für uns ist es natürlich interessant mit Blick auf naturwissenschaftliche, technische, politische und strategische Fragen. Und das Thema Souveränität wurde ja in den Eingangsstatements jetzt auch schon diverse Male platziert. Meine Frage geht an Frau Dr. Pagels-Kerb und zwar würde mich interessieren, wir haben jetzt gerade auch schon gehört, auch von Herrn Fuchs hier die Abgrenzung, auch was die Besonderheiten auch der deutschen Kompetenzen, sage ich jetzt mal, in dem Bereich anbelangt. Vielleicht können Sie uns da auch noch mal mitnehmen in Abgrenzung zu, vielleicht auch gerade mit Blick auf Frankreich, was gerade eben auch die deutschen Kompetenzen hier entsprechend anbelangt und wo Sie auch da noch mal nächste Schritte sehen, einen Bereich Navigation und wie wichtig das ist, haben Sie schon genannt. Auch das Thema Kommunikation ist ja hier auch von zentraler Bedeutung. Und dann, wenn Sie vielleicht auch noch anknüpfen könnten, was Ihrer Meinung nach unabdingbar wichtig wäre als Ergebnis von der ESA-Ministerratskonferenz.
Das ist quasi der ganze Rundumschlag. Ich versuche es. Die deutschen Kompetenzen liegen vor allen Dingen in den Bereichen der Erdbeobachtung. Das geht also von der direkten Erdoberfläche der Beobachtung, aber auch vor allen Dingen in die oberen Atmosphären. Da sind wir extrem stark. Das heißt, stark sowohl im Aufbau von Instrumenten, die eben diese Beobachtungen ermöglicht, aber natürlich auch in der Auswertung. Also da haben wir wirklich deutschlandweit enorm viele großartige Forschungsinstitute, die sich mit den Themen beschäftigen. Das geht jetzt beispielsweise von der Erkennung von ganz winzig kleinen Brandherden in irgendeiner Steppe, also wirklich Waldbranderkennung aus dem Orbit, bis hin zu Verfolgungsflügen, was auch noch im weitesten Sinne Erdbeobachtung ist, indem man den Eintrag von beispielsweise Satellitenstarts oder auch von Flugzeugen in die Atmosphäre beobachten kann. Das heißt, zwei Flugzeuge fliegen wirklich sehr eng hintereinander. Wir reden hier von 30 Metern und messen letztendlich die Abgase. In solchen Sachen, in dieser Technologieentwicklung sind wir in Deutschland extrem stark und das sollten wir auf jeden Fall beibehalten. Ich tue mich jetzt tatsächlich ein bisschen schwer, vor allen Dingen, wenn ich so auf die ESA-Programme schaue, wo wir sehr viel immer im Team machen, uns gegenüber Frankreich abzugrenzen. Vor allen Dingen, weil wir auch sehr viele hervorragende
offenbar ein technisches Problem, was aber nicht bei uns, glaube ich, zu verorten ist.
Bitte?
Jetzt sind Sie wieder zu Frau Pagelsgab. Sie waren kurz nicht zu hören, weil die Leitung nicht stabil war. Wenn Sie noch einmal ansetzen könnten, wir lassen die Uhr dann auch ein bisschen weiterlaufen, zu den Ausführungen zu den französischen Kollegen.
Ah, okay. On est soit qui mal y pense. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, eine Abgrenzung zu den französischen Kollegen zu bilden. Wie gesagt, wir sind sehr stark in den Erdbeobachtungstechnologien. Das heißt nicht, dass die französischen Kollegen nicht stark sind. Wir arbeiten sehr eng auch mit den Kollegen zusammen und sind in vielen ESA-Projekten als Partner unterwegs. Insofern tue ich mich tatsächlich da jetzt ein bisschen schwer, eine gezielte Abgrenzung zu geben. Wir sind sehr stark in der Navigation. Wir betreiben zusammen mit Italien das Galileo-System, also das europäische Satellitennavigationssystem, was deutlich leistungsstärker ist als das amerikanische GPS. Obwohl sich GPS, glaube ich, in den Köpfen so als Schlagwort so ein bisschen eingebürgert hat, tatsächlich ist Galileo, also unser europäisches System, deutlich stärker. Und sicherlich auch in der Kommunikation, wo wir zwar bisher kein umspannendes Kommunikationsnetzwerk haben, wo wir aber mit Quantenkryptografien auch von deutscher Seite, also unsere Entwicklungen im Bereich Quantenkryptografie, also für eine sichere Kommunikation, sehr gute Forschungsinstitutionen haben, die diesen Bereich wirklich nach vorne bringen können. Es bedarf an der Stelle wirklich ein Signal in der Ministerratskonferenz, dass wir das auf den Weg bringen, beziehungsweise den Weg auch weitergehen, um diese resilienten Systeme, diese gesicherten Kommunikationswege einfach für Europa auch zur Verfügung stellen können. Das wäre jetzt mein Wunsch auch für die Ministerratskonferenz, dass wir diese Art von Forschung, die wir in Deutschland haben, weiter ausbauen. Quantentechnologien, Kommunikation, Navigation, immer im Hinblick auf resiliente und sichere Systeme. Ich habe noch 20 Sekunden. Beantwortet das Ihre Fragen?
Das beantwortet die Fragen, sehe ich hier gerade per Kopfnicken. Ich darf mich ganz herzlich bedanken und wir machen dann weiter mit den Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Müller, bitte.
Vielen Dank. Ich werde meine Fragen an Frau Eicher richten, will aber noch mal vorher sagen, ich freue mich sehr, dass so deutlich geworden ist, dass Raumfahrt ist nicht ein Thema, was weit weg von uns ist, sondern es betrifft unser tägliches Leben, es betrifft die Zukunftsfähigkeit von uns in Europa. Und ich freue mich, dass Sie das alles sehr genau durchgestellt haben. Ich will einmal trotzdem den Blick auf die nationale Ebene führen. Und zwar, wir haben ja, das ist ja gesagt worden, zum ersten Mal ein Raumfahrtministerium mit hoffentlich einer Bündelung von Zuständigkeiten, denn Raumfahrt ist mir in vielen thematischen Bereichen hier im Bundestag und in der Bundesregierung begegnet. Frau Eicher, aus Ihrer Sicht, inwieweit sehen Sie da einen Gewinn für die deutsche Raumfahrt, dass wir jetzt diese neue Zuständigkeit haben? Und was braucht es aus Ihrer Sicht, vor allem eben aus Sicht des Mittelstands in diesem Bereich, um eine Raumfahrtpolitik aus einem Guss zu bekommen?
Vielen Dank für diese Frage. Ja, die Einrichtung vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt ist ein klares Signal für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Die Verlegung der Raumfahrtzuständigkeit in dieses Ressort ist ein Gewinn für die deutsche Raumfahrtindustrie. Sie zeigt nämlich, dass Raumfahrt endlich als strategisches Querschnittsthema verstanden wird und nicht nur als Forschungsfeld, sondern eben auch als zentraler Wirtschaftsfaktor und Innovationstreiber. Raumfahrt ist heute entscheidend für Klimaschutz, Sicherheit, Kommunikation, Navigation und eben wirtschaftliche Resilienz. Damit Deutschland jedoch eine Raumfahrtpolitik aus einem Guss erhält, brauchen wir klare Zuständigkeiten und weniger Reibungsverluste zwischen den beteiligten Ministerien. Das zentrale Ministerium sollte hier eine übergeordnete Führungsrolle übernehmen mit einer zentralen Koordinationsstelle für alle Raumfahrtaktivitäten, zivile, wissenschaftliche, kommerzielle, aber auch militärische, und die strategisch bündeln. Nur so kann Raumfahrtpolitik kohärent, effizient und zukunftsorientiert gestaltet werden. Ebenso wichtig ist natürlich die europäische Dimension. Raumfahrt ist kein ausschließlich nationales Vorhaben, sondern ein gemeinsames Zukunftsfeld Europas. Und eine enge Zusammenarbeit, europäische Zusammenarbeit, stärkt die technologische Souveränität und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Aber dabei muss eben uns unbedingt sichergestellt werden, dass eine Erhöhung des ESA-Budgets nicht zulasten des nationalen Raumfahrtbudgets geht. Ganz im Gegenteil, vielmehr bedarf es einer Stärkung der nationalen Mittel, um ESA-Projekte vorantreiben, technologische Kompetenzen sichern und Innovationen vorantreiben zu können. Also auch dafür müsste man in dem Ministerium einfach schauen, dass man da nicht in Silos hockt, sondern dass man sich wirklich öffnet. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich bin einer Verteidigungsfirma, da gibt es dann die verschiedenen Divisionen. Sie glauben ja gar nicht, wie schwer es ist, jetzt ein querschnittliches Thema wie die Raumfahrt auch in einer Firma wie unserer weiterzubringen. Aber der Appell ist trotzdem an Sie, auch hier in der Politik, das zu versuchen, weil da hätten wir letztlich alle was davon. Und die konsequente Nutzung neuer Raumfahrttechnologien, von Satellitendaten für Klimaschutz bis zur nachhaltigen Trägersystemen, stärkt die wissenschaftliche Exzellenz, die Innovationskraft und damit eben auch die Zukunftsfähigkeit des Wirtschafts- und auch Forschungsstandorts Deutschlands. Das war meine kurze, hoffentlich noch passende Antwort. Vielen Dank.
Wollen Sie nachfragen?
Ich würde die Zeit nutzen, weil Herr Professor Neuenschwander ist vorher nicht zur Möglichkeit gekommen, noch einen Teil der Frage, die ihm gestellt wurde, zu beantworten. Die würde ich ihm jetzt einfach geben.
Geben Sie meine Zeit ab. So sehen Sie mal die Zusammenarbeit.
Das ist Teamarbeit. Ich werde ganz in der Kürze liegt die Würze. Die erste Frage zu radiothermalen Energiegeneration, die Relevanz. Längerfristig klar ja. Ist nicht ein Thema, das prioritär jetzt auf dieser MK thematisiert wird, nur klein. Aber je weiter Sie von der Sonne weggehen, umso mehr werden Sie diese Fähigkeit brauchen. Zweiter Punkt war die Anzahl Starts. Ich denke, wir sollten unsere Anzahl Starts aus Europa nicht SpaceX anpassen. Wir sollten die Starts und unsere Industriefähigkeiten in Europa unserem Bedarf anpassen. Und wir sind heute so, dass wir mit Ariane 6 und Vega C zwei Systeme haben, die voll ausgelastet sind. Das ist gut so. Aber ich denke, zuerst einmal müssen die zwei Systeme jetzt über die Zeit zeigen, dass sie diese Fähigkeit auch reliable, also nachhaltig mitbringen. Und das, wenn wir diese volle Kapazität haben, haben wir schon einen guten Punkt erreicht. Und das zweite Element ist Vorbereitung der Zukunft. Hier ist der Wettbewerb, der Launch Challenge ist die Antwort dafür.
Vielen Dank. Eine Punktlandung. Dann machen wir jetzt abschließend weiter mit Frau Becker für die Linke.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender, und danke auch an die Sachverständigen, dass sie sich die Zeit genommen haben, dass wir heute dieses Gespräch führen können. Meine erste Frage geht auch so ein bisschen in den internationalen Bereich. Die NASA hat unter Trump Programme und Projekte eingestrichen, darunter Projekte zur Klimaforschung, zur Astrophysik oder auch zur Mars-Mission, also die Dinge vom Mars wieder zurückzubringen. Daher wäre meine Frage an Frau Pages-Kerb. Inwieweit nehmen wir denn die Programmeinstellung der NASA auf Forschungsaktivitäten des DLR Einfluss? Und wenn dadurch durch entsprechende Forschungsergebnisse beispielsweise für die Erdbeobachtung fehlen und das DLR letztlich auch einen Schwerpunkt in der Erdbeobachtung, Sie haben es gerade auch gesagt, die deutschen Kompetenzen hat?
Frau Pages-Kerb.
Ja, ich musste nur gerade die Stummschaltung finden. Also tatsächlich, die Auswirkungen sind, was die gesamte Erdbeobachtung angeht, ziemlich dramatisch aus Forschersicht. Wir waren im April in Houston und hatten wirklich gestandene Forscher vor uns sitzen, denen gerade alles zusammengestrichen wurde, keine Klimafolgen, keine Klimabeobachtungen mehr, nur noch Suche nach seltenen Erden. Und die haben an der Stelle den Appell an uns gerichtet, dass wir Europäer jetzt quasi die Kuh vom Eis holen müssen. Wir müssen es jetzt machen. Denn außer uns macht es keiner und kann auch keiner. Wir haben sehr viele sehr gute Satelliten im Orbit. Die ganze Sentinel-Flotte ist im Orbit und die arbeitet hervorragend. Wir haben viele Ideen für neue Satelliten, die wir in den nächsten Jahren auch nacharbeiten können. Insofern, von unserer Sicht aus ist die Lücke vielleicht nicht so dramatisch, wie sie sich aus amerikanischer Sicht von deren Forscherseite her aus anhört. Wir können sehr viel mit unseren Daten kompensieren. Wir haben mit den Sentinel-Daten auch eine gute Abdeckung und mit dem, was in Sentinels noch geplant wird, auch mit den Satelliten, die wir national planen, können wir da sicher noch eine ganze Menge leisten. Nichtsdestotrotz, gerade für die amerikanischen Forscher, kann ich durchaus verstehen, geht gerade eine Welt unter. Das heißt aber nicht, dass wir die Daten nicht trotzdem haben. Also wir haben unsere Daten, auf die wir zurückgreifen, und wir werden sicherlich in der nächsten Zeit auch so ein bisschen unsere Mission danach ausrichten, was denn in den nächsten Jahren fehlt. Was die Einstellung von jetzt beispielsweise die Wissenschaftsprogramme angeht, also Beteiligung von Mars, von Mars-Programmen, auch da muss ich sagen, wir haben durchaus viele Kompetenzen in Deutschland, um diese Technologien, die dann von NASA beigestellt worden wären, kompensieren zu können. Die Frage ist an der Stelle, ist es uns das wert? Denn NASA bringt natürlich nicht nur eine Technologie mit, NASA bringt natürlich auch die bezahlte Technologie mit. Das ist eine Beistellung. Und wenn wir das jetzt kompensieren, heißt das natürlich auch, wir müssen an der Stelle die Forschung auch in Deutschland oder in Europa bezahlen. Das ist letztendlich eine ganz einfache Rechnung. Vom Können her würde ich sagen, ja, können wir. Das bekommen wir hin. Technologisch sind wir in der Lage, das zu kompensieren. Die Frage ist natürlich jetzt einfach, bezahlen wir das auch? Bringen wir das Geld bei der nächsten MK auf den Tisch, um dann diese Lücken, die entstanden sind, zu füllen?
Dann würde ich vielleicht noch mal gerne auf die Kommerzialisierung von der Raumfahrt eingehen. Wir erleben das immer mehr. Mehr Start-ups werden in dem Bereich aktiv. Gleichzeitig, wir haben immer mehr Satelliten im All. Das wird tatsächlich ja auch wissenschaftlich kritisch angesehen. Es wird davor gewarnt, dass mehr Satelliten bedeutet mehr Aluminium. Das hat wiederum Folgen für die Ozonschicht. Man redet darüber, wie man das regeln kann. Wird das dann auch Thema sein? Wie wird das angegangen? Wie sehen Sie das?
Das muss auf jeden Fall Thema sein. Es ist eine Frage von Umweltverschmutzung, wenn wir unsere Orbits mal im weitesten Sinne zu unserer Umwelt zählen. Und selbstverständlich müssen wir da Systeme entwickeln, die wenig in die Atmosphäre eintragen. Wir brauchen Systeme, die einen Satelliten, der nicht mehr kommandierbar ist, beispielsweise auch aktiv deorbiten. Das heißt, der keine anderen Satelliten schädigt. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Dem müssen wir uns widmen. Und da müssen wir auf jeden Fall drangehen. Wir sind dabei, beispielsweise grüne Treibstoffe zu entwickeln. Das heißt nicht nur, dass sie wirklich in der Farbe grün verbrennen, sondern dass sie auch einen geringen Umwelteintrag haben. Das sind die Forschungspunkte, die in den nächsten Jahren wirklich auch ein großes Thema sein werden und denen wir folgen müssen. Und auch da von deutscher Sicht aus, von technologischer Sicht aus, das können wir. Wir müssen es machen.
Vielen Dank. Damit haben wir die erste Runde beschlossen und wir haben noch Zeit für eine zweite Runde. Beginnen erneut mit den Kollegen von der CDU/CSU, mit Herrn Dorz diesmal.
Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank den Sachverständigen. Meine Fragen gehen an Herrn Fuchs. Herr Fuchs, Sie hatten ausgeführt, dass unsere Anteile in den letzten Jahren in der weltweiten Betrachtung zurückgegangen sind. Wir haben ja auch den festen Willen, unseren Anteil bei der ESA-Ministerratskonferenz signifikant zu erhöhen. Aber es ist nochmal wichtig, in diesem internationalen Wettbewerb, wo stehen wir denn da? Wo sind da unsere Stärken und unsere Chancen? Sie haben den Wettbewerb China-USA beschrieben. Wo sind da unsere Chancen, unsere Stärken? Zum Zweiten, Sie haben das Thema Zugang zum All auch angesprochen. Vielleicht können Sie das noch etwas mehr ausführen, auch hinsichtlich beispielsweise Startplatz in Europa. Und meine dritte Frage wäre noch im Zusammenhang mit Ariane. Wo stehen wir denn beim Thema Wiederverwertung, was ja in den USA auch ein großes Thema ist?
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, dass wir im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht stehen. Also man hat häufig so diese Kritik und die hat im Grunde immer zwei Aufsatzpunkte. Das sind einmal die Raketen und ja, bei den Raketen liegen wir hinten, keine Frage. SpaceX liegt vorne, keine Frage. Die haben etwas geschafft, was man sich früher nicht so vorstellen konnte, nämlich diese Wiederverwendbarkeit in sehr, sehr hoher Kadenz. Die starten dieses Jahr 160, 150, 60 Mal, was unglaublich ist, sozusagen fast täglich können die starten. Das kann man nicht vergleichen und das ist ein riesiger Fortschritt. Und deshalb guckt man immer so ein bisschen herablassend auf den Rest der Welt, auf Europa. Wir sind bei der Wiederverwendbarkeit nicht gut unterwegs. Es gibt die ersten Studien und Versuche und Demonstratoren bei der ESA mit den Franzosen zusammen. Ja, aber da sind wir weit weg. Ehrlich gesagt, weit weg tun wir nicht. Wollen wir nicht so tun, als ob wir da irgendwie mitspielen. Können wir drüber reden, machen wir aber nicht. Zweiter Punkt, wo wir schlecht sind, ist, dass wir bei der Telekom immer einen Bereich hatten, in dem es eben stark war, in Europa die Satelliten für Fernsehen, Broadcasting zu machen. Und dieser Markt ist natürlich, wie wir alle wissen, nicht mehr da. Es gibt keinen großen Boom mehr in Fernsehsatelliten. Das heißt, diese eine große Killer-Applikation, nämlich TV-Broadcasting, die wichtig war für die europäische Satellitenindustrie, die gibt es nicht mehr. Das ist bedauerlich, aber hat eben auch Gründe, die wir alle kennen. Daneben, Erdbeobachtung, Navigation, Wissenschaft sind wir gut. Da sind wir immer gut gewesen. Da sind wir zum Teil deutlich besser. Wir haben es eben auch gehört. Da sind wir als ESA, aber auch als DLR und auch CNES und andere in Europa, sind wir vorne weg mit den Amerikanern. Wir haben da keinen großen Aufholbedarf. Ganz im Gegenteil. Erdbeobachtung, Kopernikus, Galileo, wir haben es eben von Anke gehört, gar keine Frage, da sind wir gut. Das heißt, wir sollten das auch nicht immer unser Licht unter den Scheffel stellen. Wir sind eigentlich als Europa und auch als Deutschland eine sehr erfolgreiche Raumfahrtnation. Startplätze, Zugang zum Weltraum. Ja, ich glaube, wir müssen einfach die Realität verstehen, dass wir da unzuverlässige Umstände haben. Wir haben die Ariane 6, die jetzt gut läuft. Ja, wunderbar. Aber wir müssen uns unabhängiger machen. Und ich glaube, wenn man in die militärische Perspektive denkt, dann müssen wir auch wirklich resilient werden. Und resilient heißt natürlich nicht nur einen Startplatz. Wir wissen, als Opponent hätte man theoretisch vielleicht Russland. Die schalten am ersten Tag diese Startplätze vielleicht aus. Die können, wenn es wirklich mal einen militärischen Konflikt gibt, dann geben die natürlich irgendwie geordnet vor. Das heißt, man könnte nicht sagen, oh, wir haben einen Startplatz und wenn da einer irgendwie irgendwas behindert, dann sind wir weg. Das heißt, da müssen wir auf Resilienz gehen. Wir müssen mehr europäische Startplätze haben.
Vielen Dank. Wir müssen auf die Zeit achten. Danke. Herr Fuchs, wir machen weiter mit Herrn Mayer für die AfD.
Ja, dann würde ich vielleicht auch noch mal ganz kurz auf die Komponente Verteidigung im Weltall eingehen wollen, weil ich schon das Gefühl habe, dass sich da sehr rapide was entwickelt, gerade auch aus den USA, aus China und so weiter und so fort. Vielleicht an Frau Eicher. Ich habe als Schüler selber mal ein Praktikum bei Hensoldt gemacht, da ist es noch Airbus Defence and Space hieß. Wie sehen Sie das? Also was können wir da konkret machen? Haben Sie da irgendwie zwei, drei Maßnahmen, die Sie uns mitgeben können, wo Sie sagen, dass wir als Europa und Deutschland da wettbewerbsfähig bleiben, auch aus Industriesicht?
Ja, wir müssen unabhängig werden von der Abhängigkeit gegenüber China im Zulieferer und auch im Komponentenbereich. Und da führt kein Weg dran vorbei, dass wir selbst aktiv werden und die Lücken schließen, die wir im Moment haben. Das läuft über ESA-Programme und auch im Nationalen, in der Raumfahrtagentur gibt es eine eigene Stelle, dass man einfach versucht, diese Unabhängigkeit sich zu schaffen. Aber das macht man nicht über Nacht. Das ist halt unsere Schwierigkeit. Und wenn man jetzt vor dem Hintergrund steht, dass man jetzt sozusagen den Schalter umlegen müsste und sagt, jetzt machen wir alles alleine, das schafft man eben nicht. Und dass man da jetzt versuchen müsste, selbst wenn man jetzt alle Kräfte drauf konzentriert, kann man nicht innerhalb von einem Jahr die Lücken schließen. Also insofern ist das was, wo wir gemeinsam dran sein müssen. Wir beim BDLI uns ja auch überlegen, was man machen kann. Vielleicht kannst du dann noch als Systemhaus sagen, wie ihr das seht. Aber es ist wirklich schwierig, das, was man versäumt hat, wo man sich so drauf verlassen hat. Das lief ja alles so ganz gut. Aber wenn man jetzt sieht, wenn die den Hahn zudrehen in manchen Bereichen, dann trifft es wirklich viele Branchen und unter anderem dann auch unsere. Ja, möchtest du vielleicht da noch mal sagen, weil ich glaube, das ist auch aus Systemhaussicht wichtig.
Na ja, klar. Ja. Naja, ich meine, wir müssen einfach da aufhören, naiv zu sein. Das sind einfach strategische Instrumente, die werden auch benutzt, ja. Ganz einfach. Und da kann ich nur sagen, das dauert lange, ja. Das dauert überall lange, bei Rohstoffen, bei allen möglichen Dingen. Aber das wird uns die nächsten Jahre umtreiben, auch in der Raumfahrt. Ganz klar, da sind wir das Gleiche wie in vielen anderen strategischen Branchen. Ganz egal, ob das die Chips sind oder die dies, das, jenes, das gilt uns auch. Mhm.
Ich meine, beispielsweise dieses ITA-Free ist ja immer was man als Zulieferer oder wenn man Satelliten verkauft im kommerziellen Markt. Es war fast schon ein Argument fürs Verkaufen, dass man unabhängig war von amerikanischen Bauteilen. Und das hätte uns schon zeigen müssen, dass es, wenn es ein anderes Land jetzt gibt, dass da auch entsprechende Schlüsselkomponenten bei bestimmten Systemen liefert, dass man da in so eine gleiche Abhängigkeit kommt. Und da war man vielleicht ein bisschen zu blauäugig, da eben nicht dagegen zu kämpfen, oder? Oder dagegen zu wirken. Ja. Hat es Ihre Frage beantwortet?
Ja, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Frau Dr. Wagner von der SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen an die Bundesregierung. Mit Blick eben jetzt auf die ESA-Ministerratskonferenz und den Vorbereitungen. Wir haben jetzt einiges über das Budget gehört. Dazu hat ja die Ministerin auch schon gesagt, entsprechend mehr Budget mitnehmen zu wollen nach Bremen. Können Sie uns aber auch noch sagen, ob es jetzt bestimmte Programmlinien gibt, die Sie im Blick haben? Falls ja, welche oder in welcher strategischen Art und Weise Sie hier in die Verhandlungen gehen? Dann würde mich noch interessieren, wir gehen davon aus, dass die Ministerin ja vor Ort sein wird. Wird sie die ganze Zeit vor Ort sein? Beziehungsweise wer hat die Delegation? Leitung inne und wer wird der Delegation weiterhin angehören? Und dann würde mich noch der Aufbau bzw. der Stand interessieren im Haus hinsichtlich der Raumfahrtabteilung.
Ja, die Delegationsleitung hat die Ministerin inne. Sie haben schon zu Recht angesprochen, dass wir den Zeichnungsumfang erhöhen wollen. Also wir haben Zeichnungsabsichten in allen Bereichen. Ich habe aber noch keine Freigabe zur Möglichkeit zu sagen, wo jetzt definitiv, ob es Raumtransport, Exploration, Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation, Kommerzialisierung, Technologie, also eigentlich überall wollen wir stärken und voranbringen. Wir haben das Problem, dass es mit den Finanzen nicht überall so ganz klar ist und dass wir noch hoffen, dass wir vielleicht bei einigen Teilbereichen Mittel aus der Bereichsausnahme bekommen. Da befindet sich unser Haus auch in Abstimmung mit dem Verteidigungsministerium, das ja da auch große Beträge in den Raum gestellt hat. Und da laufen die Abstimmungen, das ist auch hier schon angesprochen worden, dass das natürlich sehr wichtig ist. Also ich habe mir das gut notiert, diese Idee, dass wir hier sozusagen eine eigene Stelle haben, die das komplett koordiniert. Wir geben das auch ganz gerne mal so weiter. Im Moment laufen die Abstimmungen allerdings relativ gut, aber definitiv habe ich keine Freigabe, irgendwas jetzt zu sagen. Und das Haus ist natürlich eingebunden.
Noch eine Nachfrage?
Ganz kurz, vielleicht kann Herr Fuchs ganz kurz sagen, was seiner Meinung nach bei den letzten ESA-Ministerratskonferenzen Dinge waren, die wir unbedingt wiederholen sollten und welche Dinge wir unbedingt nicht wiederholen sollten.
Letztes Mal sind wir mit Geld nach Hause gegangen. Das sollten wir nicht wiederholen. Und letztes Mal, was gut war, viel Erdbeobachtung. Das sollten wir wiederholen.
Vielen Dank, das war sehr kurz. Dann machen wir weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Frau Müller, bitte.
Vielen Dank. Das war ja eine wunderbar schnelle Beantwortung. Herr Fuchs, Sie hatten im Prinzip ja auch gesagt, ich fand das gerade bemerkenswert bei den Satelliten. Wir haben uns lange dann auf eine Technologie konzentriert, in der wir gut waren. Und neue Entwicklungen haben wir leider anderen überlassen. Das ist leider ein Muster, was wir häufiger sehen. Ich glaube, das muss uns allen noch mal deutlich bewusster sein, dass wir da deutlich offener sein müssen. Frau Eicher, auch noch mal auf den ESA-Ministerrat. Jetzt mal aus Blick der Zulieferindustrie. Was würde denn aus Ihrer Sicht bedeuten, dass wir einen Erfolg haben? Also was wäre ein Erfolg für die deutsche und europäische Raumfahrtindustrie bei dieser Konferenz aus Sicht der Zulieferer?
Aus Sicht der Zuliefererindustrie wäre die ESA-Ministerratskonferenz dann ein Erfolg, wenn sie nicht nur die großen Programme und Missionen absichert, sondern gleichzeitig auch die technologische Basis für die Zukunft stärkt. Konkret heißt das, dass eine deutsche Zeichnung in der Größenordnung, Sie kennen unser BDLI-Papier, 6 Milliarden Euro, wäre aus Industriesicht ein starkes Signal. Wichtig dabei ist aber nicht nur die Gesamtsumme, sondern die Strukturierung der Zeichnung, also wohin die Mittel fließen. Für uns als Zulieferer sind vor allem die dedizierten ESA-Technologie-Programmlinien, also ich sage Ihnen jetzt die Kürzel TDE, GSTP, ARTIS und FLPP, wo einfach Technologieentwicklungen gemacht werden, die dann in die Erdbeobachtungs-, in die Kommunikation-, Navigationsprogramme einfließen. Also diese dedizierten ESA-Technologieprogramme sind entscheidend. Hier entstehen die Innovationen, die später in Trägersysteme, Satelliten und Nutzlasten einfließen. Dort entstehen eben die Innovationen, die auch Start-ups, KMUs und Mid-Caps in den Markt bringen und die später große Programme erst möglich machen. Also wenn Deutschland hier ambitioniert zeichnet, sichern wir wirklich technologische Souveränität, stärken den Innovations- und Industriestandort und halten eben auch den Anschluss an die europäische und internationale Raumfahrtspitze. Ein Erfolg wäre also für mich aus meiner Sicht die Ministerratskonferenz dann, wenn die deutsche Delegation mit einer Zeichnung nach Hause kommt, die ambitioniert ist in der Höhe, aber vor allem zukunftsgerichtet in der Verteilung ist, also auch mit klaren Schwerpunkten auf Technologie, Innovation und industrielle Breite. Ja, das ist in Kürze, aber hoffentlich klar geworden, dass wir da wirklich vorbereiten, was dann den Systemhäusern zugutekommt und wo wir dann auch sagen, wir haben Programme, die dann einfließen, in dem, zum Beispiel auch bei den Konstellationen jetzt im Militär haben wir einen Sensor, den wir vorbereitet haben bei der ESA und jetzt eine Punktlandung, dass der jetzt auch angeboten werden kann. Ja.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit der Linken. Frau Becker, bitte.
Ja, danke schön. Gut, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Ich möchte noch mal auf die Kommerzialisierung zurückkommen. Wie sehen Sie das denn, Frau Pagels-Kerb? Braucht es vielleicht irgendwann auch Kapazitätsbegrenzungen für Anzahl von Satelliten im All? Und sehen Sie denn Regelungsbedarf im Hinblick auf Forschungssatelliten und rein kommerzielle Satelliten? Also wie wollen wir das regeln, dass es da nicht zu Problemen kommt? Oder vielleicht auch, um es ketzerisch zu sagen, wie ist das denn, wenn die ISS Starlink ausweichen muss?
Ich befürchte, die Frage, wie es ist, wenn die ISS ausweicht, die wird eher der Kollege Gerst beantworten können, der wahrscheinlich in dem Moment auch drin gesessen hat, als man mal Weltraumschrott ausweichen muss. Eigentlich gibt es eine Regulierung alleine über die Frequenzen. Das heißt, bestimmte Satelliten dürfen nur bestimmte Frequenzen verwenden, dass man sich da nicht irgendwie in die Quere kommt. Nichtsdestotrotz, also zum einen sind die Satelliten oftmals nicht so ausgelegt und gerade wenn man eine extrem große Menge an Satelliten hat, spart man schon mal an dem einen oder anderen Bauteil, dass die Satelliten eben nicht innerhalb ihrer Frequenzen arbeiten, sondern eben auch den Nachbar oder eben auch die Kollegen auf dem Boden mitstören. Da braucht es sicherlich eine Regelung, keine Frage. Der Punkt ist für mich allerdings die Umsetzung. Also wir haben weltweit extrem viele Regelungen, an die wir uns weltweit bitte gefälligst alle zu halten haben. Aber wir sehen doch gerade in den letzten 3 Jahren, dass diese Regelungen oftmals überhaupt nicht akzeptiert werden und man hat keine Handhabe, es durchzusetzen. Und da muss ich sagen, gehen mir so ein kleines bisschen die Ideen aus, wie man etwas durchsetzt, wenn eine große Marktmacht auf den Markt kommt, natürlich auch irgendwo Steuergelder einbringt und denen man dann sagen muss, ja, aber ihr macht hier was falsch, hört das bitte auf. Das ist ein ganz schwieriges Thema, was sicherlich gerade im Bereich von Weltraumgesetz, was notwendig ist, keine Frage, noch eine ganze Menge Kollegen beschäftigen wird. Ausweichmanöver werden jetzt schon geflogen. Da hat sich schlimmerweise auch tatsächlich ein Markt für entwickelt, dass es also Firmen gibt, die nichts anderes machen, als den Himmel beobachten und Satellitenbetreiber gegen Geld davor warnen, wenn ein Ausweichmanöver anstehen muss. Kann man jetzt insofern positiv sehen, dass die Firmen das sehr gut umgesetzt haben und bisher auch noch nicht allzu viel passiert ist, aber das wird in den nächsten Jahren immer mehr kommen. Und natürlich brauchen wir da eine Regelung, nicht nur wer wie ausweichen muss, sondern im Zweifelsfall auch, wer die Haftung übernimmt, wenn ein Satellit durch eine Kollision ganz viele andere Satelliten kaputt macht. Aber da tatsächlich nochmal der Bereich auf Weltraumgesetz und Umsetzung, da müssen sich dann bitte die Juristen darum kümmern, vor allen Dingen.
Vielen Dank und abschließend Herr Müller noch für die CDU-CSU.
Herzlichen Dank. Eine Nachfrage konkret dazu. Ich hoffe, Herr Neuenschwander, dass Sie diese Frage beantworten können. Mit Blick auf den Weltraumschrott gibt es ja auch die Bestrebung, die Vereinigten Staaten machen das, glaube ich, schon, einer Katalogisierung des Weltraumschrotts. Welchen Stand haben wir da? Und was müsste aus Ihrer Sicht passieren, um da noch besser zu werden? Und eine Frage noch an Herrn Fuchs. Wir sprechen ja gerne von einer industriellen Zukunftstechnologie bei Raumfahrt. Wo liegt denn der konkrete Mehrwert von Raumfahrt für nachgelagerte Wirtschaftsbereiche, also konkret Zulieferer? Und welchen Beitrag könnte Politik da noch leisten? Vielen Dank.
Vielleicht, Herr Müller, zu Ihrer ersten Frage. Technisch können wir die erfassen. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Die Elemente und unsere Fähigkeiten werden auch weiter ausgebaut. Und somit können wir einen Katalog erstellen, wie Sie es eben erwähnt haben. Die Schwachstelle ist ganz klar im rechtlichen Bereich, weil das nicht bindend ist. Und dass es die Staatengemeinschaft keine bindende Gesetzesrahmen setzt, um dies auch durchzusetzen. Und dementsprechend basiert jegliche Aktivität, was Weltraumschrottminderung betrifft, auf einer freiwilligen Basis. Wir haben von der ESA her eine sogenannte Zero-Debris-Charter gestartet. Das heißt, dass wir mit Beispiel vorangehen wollen. Und wenn wir neue Missionen konzipieren, schauen wir dafür, dass wir möglichst wenig Schrott hinterlassen. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel, eine Rakete. Schauen wir dafür, dass die Oberstufe wieder zurückkommt und nicht zukünftige Generationen belastet.
Ja, vielen Dank. Vorteile für nachgelagerte Bereiche der Wertschöpfungskette. Ich glaube, das ist eindeutig in der Industrialisierung. Wir sind als Standort Deutschland natürlich imstande, Fertigung, Ramp-ups, Industrialisierung zu machen. Das haben wir bei anderen Industrien immer gezeigt. Das heißt, bei den großen Konstellationen müssen wir dabei sein. Und das werden dann natürlich auch Zulieferer sein. Also insofern ist, glaube ich, klar, dass eine Wertschöpfungskette entstehen muss. Ganz ähnlich wie in anderen Industrialisierungsprozessen, dass man anfängt als Manufaktur und bastelt und baut Unikate und hinterher hat man dann eine professionalisierte Wertschöpfungskette. Ich glaube, dass das gerade, wie gesagt, in Deutschland jetzt auch mit den Erfahrungen ein großer Vorteil ist. Was die Politik da machen kann, ich glaube, wir haben es schon gehört von Eva-Maria Eicher, dass es um Unterstützung der Technologie geht. Wir müssen da vorne weg sein. Das heißt, auch bei der ESA müssen wir diese nicht so glamourösen Technologieprogramme, natürlich redet man eher über die nächste große Rakete, aber man muss auch diese GSTP, wie sie zum Beispiel als Kürzel heißen, Programme unterstützen. Und letzter Satz, das auch im nationalen Programm machen. Im nationalen Programm kann man die Firmen vorbereiten auf Industrialisierung.
Vielen Dank. Wir sind damit mit der ersten Nachfragerunde durch. Wir haben noch Zeit für eine zweite Nachfragerunde, müssen wir uns aber genau an die 3 Minuten halten, sonst kommen wir nicht durch, weil wir 12 Uhr den nächsten Teil unserer Sitzung öffnen müssen. Und wir beginnen für die CDU-CSU mit Herrn Dorz.
Vielen Dank nochmal. Meine Frage geht an Herrn Neuenschwandner. Sie hatten erwähnt, Autonomie in der Kooperation ist notwendig. Wir haben vielfältige Kooperationen, insbesondere auch bei der Exploration. In dieser ganzen geopolitischen Situation, können Sie uns eine Einschätzung dazu geben, wie sich diese Kooperationen entwickeln, wie die aktuell laufen?
Ja, innerhalb von 2,5 Minuten ist das eine Herausforderung, aber ein paar Kernpunkte. Erstens, wir werden mit einer Situation in den USA leben müssen, die von Unsicherheiten markiert ist. Und dementsprechend bietet sich aber eine Chance für Europa. Heute schauen etablierte Partner vermehrt nach Europa. Was tut Europa im Bereich Wissenschaft, im Bereich Erdbeobachtung, im Bereich Exploration? Japan und Kanada suchen den Schulterschluss mit Europa, besonders in der Exploration. Und Sie werden auch sehen, wie Kanada sich an Europa annähern wird bis Ende des Monats in der Raumfahrt. Aber es ist auch eine Chance, neue Partnerschaften geopolitisch zu schmieden, mit Indien zum Beispiel, im Bereich der bemannten Raumfahrt, aber auch der Emirate oder Südkorea. Südkorea hat eine Bevölkerungszahl, die kleiner ist als die von Frankreich, aber Südkorea hat ein sehr ambitioniertes Explorationsprogramm zum Beispiel und könnte da durchaus neue Chancen bieten, auch europäische Technologie zu exportieren und neue strategische Allianzen zu schaffen.
Vielen Dank. Da sind wir in der Zeit gut durchgekommen. Wer will von der AfD mal eine Nachfrage stellen?
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, was mir gerade noch einfällt, Stichwort Mars. Also es wurde ja viel jetzt schon der Mond angesprochen, vielleicht an die ESA und BDI kurz. Die USA haben da große Ambitionen. Haben wir auch als Europa Ambitionen oder ist das eher was, wo wir gleich sein lassen oder sind wir da schon dahinter?
Ich beginne mal. Also wir setzen, wir müssen ja auch Prioritäten setzen. Es wurde ja auch gefragt, wo wir die Priorität setzen aus Europa. Die Priorität ist ganz klar, wenn es um die bemannte Raumfahrt geht, um die tiefe Umlaufbahn und dann den Weg zum Mond zu ebnen. Ganz klar. Im robotischen Bereich sind wir sowohl auf dem Mond und Mars aktiv und das muss man auch als ein System sehen, weil es gibt auch die Chance, hier vermehrt Synergien zu brauchen. Also auf dem Mars haben wir jetzt den Fokus bei dieser Ministerratskonferenz auf zwei robotische Missionen gesetzt. Das eine ist ExoMars Rosalind Franklin und das andere ist eine Neuorientierung von Mars Sample Return. Und das erlaubt mir kurz, zu Frau Becker zurückzukommen. Sie hat nämlich Mars Sample Return erwähnt in ihrer Intervention vorgängig. Und unsere europäischen Beiträge waren natürlich gefährdet, weil die USA dieses Projekt am Aufgeben sind. Sie sind daran. Aber wir haben jetzt bereits einen Vorschlag gemacht, um diese Mission umzulagern, um unsere europäischen Ziele zu erreichen in der Mars-Exploration. Und ich glaube, das ist auch eine gute Antwort über den Atlantik, dass man zeigt, dass man Alternativen hat in Europa.
Dankeschön. Es sind keine weiteren Nachfragen. Dann machen wir weiter mit Frau Wagner für die SPD.
Ach so, ja, ganz kurz noch, ich kann es nur bestätigen. Also Rosalind Franklin steht jetzt bevor und das ist eine große Mission, die hat schon schwierige, wechselvolle Geschichte erlebt, aber wir sollten sie unbedingt durchziehen und wir hatten mit ExoMars ja auch schon eine erfolgreiche Mission 2016. Das heißt, der Mars hat sozusagen europäische Programmatik. Der ist natürlich viel, 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 viel weiter weg und viel, viel, viel schwieriger als der Mond. Also so die Idee, jetzt fahren wir heute mal zum Mond und fahren wir weiter zum Mars, das funktioniert natürlich nicht so einfach. Das heißt, Menschen auf dem Mars, das ist, reden viele drüber, aber das ist nicht so einfach. Menschen auf dem Mond schon.
Vielen Dank und wir machen. Vielen Dank für die klare Antwort und wir machen weiter mit Frau Wagner, SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Redezeit sollte bitte aufgeteilt werden zwischen Frau Dr. Pagels-Kerb und Herrn Neuenschwandner. Und zwar würde mich das Thema Georeturn in der ESA interessieren. Frau Dr. Pagels-Kerb, sehen Sie hier oder haben Sie hier Hinweise auf Diskussionen, Entwicklungen? Ein Fair Return ist im Gespräch, wie sich der eventuell auswirken könnte auf Forschungsfortschritte in dem Bereich. Und Herr Neuenschwandner, auch vielleicht dazu Ihre Hinweise zu den Diskussionen dazu.
Tatsächlich habe ich, also ich weiß, dass wir seit Jahren einen leichten Overreturn haben in Deutschland, was tatsächlich für mich eigentlich ein gutes Anzeichen dafür ist, dass wir hervorragende Forschung haben. Die Antwort muss ich tatsächlich an Herrn Neuenschwander weitergeben, weil das etwas ist, was bei uns nicht im forschenden DLR diskutiert wird, sondern in der DLR-Raumfahrtagentur und das für meinen Kollegen. Insofern, Daniel, darf ich an dich übergeben.
Herr Neuenschwander. Ja, danke, Anke. Georeturn, das Prinzip sollten wir unbedingt beibehalten, aber wir sollten es vereinfachen. Dort liegt der Kernpunkt. Warum beibehalten? Weil es erlaubt uns auch, die Stärkung der Solidarität in den Programmen hinzukriegen, immer unter der Prämisse, dass wir vorgängig einen Wettbewerb hatten und durchgeführt haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Aspekt ist, dass wir auch den KMUs und den Startups den Weg ebnen, indem dass wir die Prozesse vereinfachen, dass wir die Zugänge vereinfachen. Und last but not least sollten wir auch die kommerziellen Gelegenheiten nutzen und das mit einbeziehen in unsere Industrie, in unser Beschaffungswesen. Und da kann man nicht mehr genau gleich agieren. Das heißt, man muss die Wettbewerbe vorher durchführen und man muss dann mit den Staaten zu einem Konzept, Sie haben es ja angedeutet, eines fairen Returns kommen, wo dann der Staat sich auch verpflichtet, wenn seine Industrie gewinnt, dann auch mitzuziehen. Das sind so die Stoßrichtungen, die wir anstreben, auch auf der MK25.
Vielen Dank. Keine Nachfrage. Dann machen wir weiter mit Frau Müller für Bündnis 90 Die Grünen.
Ich habe tatsächlich eine Nachfrage an Herrn Professor Neuenschwander. Bei den Partnerschaften ist viel über Länder gesprochen, USA, China, es ist erwähnt worden, Russland als ehemalig großer Partner. Wir sehen natürlich in der jetzigen Weltsituation, dass wir dort, ich sage mal, Verwerfungen haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und gleichzeitig haben wir andere Länder, die ja stark investieren und eigene Programme aufsetzen. Wie sehen Sie die internationale Kooperation? Wo sehen Sie, ich sage mal, Emerging Big Partners für die Zukunft? Oder wie sehen Sie die Zukunft der internationalen Kooperation in diesem Feld? Es war ja sonst immer eins, was eher unpolitisch war, im Sinne von, dass man sehr eng mit vielen zusammengearbeitet hat.
Also erstens glaube ich mir, dass die Zeit der internationalen Raumstation, wo man in einer großen Partnerschaft gemeinsam agiert, dass wir da, dieses Kapitel schließt sich und es öffnet sich ein neues Kapitel. Und das neue Kapitel wird transactional. Und ich sage das ganz bewusst auch auf Englisch. Da sehen Sie auch schon, von wo das geprägt wird. Aber das wird auch die anderen Kooperationen prägen. Das heißt, man muss sicherstellen, dass man am Verhandlungstisch sitzt und nicht auf dem Speiseplan sitzt. Und das kriegen Sie nur hin, wenn Sie eigene Fähigkeiten haben. Das sei mal vorab geschickt. Dann zweitens denke ich mir, dass Europa wirklich die Chance hat, wenn wir die Fähigkeiten bündeln mit den Akteuren, die ähnlich weit sind in den Raumfahrtfähigkeiten, wie vorhin erwähnt, Japan und Kanada, dass wir auch stärker auftreten können und auch einen echten Pol anstreben können in einer multipolaren Welt. Und dann gibt es eine dritte Dimension, dass man mit neuen Akteuren, die aufstreben, die sehr schnell sind, dürfen wir nicht vergessen, sehr schnell, aber auch noch im Aufbau ihrer Fähigkeiten sind, dass man da die Chancen nutzt. Da glaube ich, geht es auch darum, dass man da von der Raumfahrt etwas das übergeordnet sieht und vielleicht auch andere Teilsektoren mit hineinbezieht. Und da steht es mir nicht zu, da irgendetwas für Deutschland zu sagen. Aber ich denke, ganz allgemein und neutral formuliert, dass Akteure wie Indien ganz wichtig sind in einer multipolaren Welt, dass Akteure aus dem Golf, ich habe vorhin die Emirate erwähnt, wichtiger Akteur sind, weil sie die Kombination der Finanzkraft und der technologischen Fähigkeiten mit sich bringen. Und ich denke, dass wir auch in Asien verschiedene aufstrebende Akteure haben und die sollten wir auf dem Radar behalten.
Vielen Dank. Und dann machen wir weiter mit der letzten Frage von Frau Becker.
Ja, meine Frage geht in Richtung Herr Fuchs vom Bundesverband. Also zuerst will ich mal sagen, dass wir es sehr, sehr bedauern, dass das zivile Mandat der ESA immer weiter auch verwässert wird. Wir haben Ihr Positionspapier vorliegen, wo es ja vor allem auch um die Ausbau militärischer Raumfahrtfähigkeiten geht. Ich sitze auch im Verteidigungsausschuss. Ich kenne also auch die europäische Verteidigungsstrategie. Wie gehen wir denn damit um, dass eigentlich der UN-Weltraumvertrag eine klare friedliche Nutzung des Weltraums vorsieht? Und was mich einfach noch mal interessieren wird, gibt es denn eigentlich mittlerweile auch von der ESA-Seite oder gibt es da Gespräche mit der NATO? Wie arbeitet man da zusammen oder auch nicht zusammen oder ist das vorgesehen?
Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, man muss feststellen, natürlich ist die ESA eine friedliche Organisation. Der ESA-Vertrag sagt eindeutig, das Mandat der ESA sind friedliche, sozusagen, ist ein friedliches Mandat. Es ist richtig, dass es etwas verwässert wird, weil man schon ein bisschen an der Semantik, was ist eigentlich friedlich, durchaus schraubt. Es gibt durchaus auch Diskussionen im Kreis der Mitgliedstaaten darüber. Es gibt durchaus auch Mitgliedstaaten, die das eben unterschiedlich sehen. Ich meine, Daniel, du aus der Schweiz kommst, hast da mit Sicherheit auch, wenn du nach Bern fährst, eine andere Haltung als vielleicht jemand in Paris. Das ist so. Insofern kann man da durchaus merken, bei internationalen Organisationen ist das so. Aber ich glaube, was alle überwältigt, ist diese empfundene Bedrohung, also diese Projektion von Macht im Weltraum aus China insbesondere. Das ist ja praktisch der neue im Weltraum, der neue Opponent. Natürlich hat man gemerkt, dass ein unglaublich fähiges Land im Weltraum, nämlich Russland, auf einmal eine aus der Sicht der ESA-Staaten aggressive Haltung eingenommen hat. Man muss bedenken, dass bei der ESA ja auch Mitglieder dabei sind, die, wie gesagt, nicht EU sind, die Schweiz, Norwegen, Großbritannien. Insofern ist es zögerlicher, aber es gibt schon eine Hinwendung dahin, das haben Sie richtig beschrieben. Das Verhältnis ESA-NATO ist geprägt dadurch, dass es eben auch keine Einheitlichkeit in der Mitgliedschaft gibt. Natürlich gibt es mit Österreich und der Schweiz auch Länder, die gar nicht in der NATO sind. Und es gibt viel mehr NATO-Länder, die eben nicht in der ESA sind und nur Assoziierte zum Teil Mitglieder sind. Aber klar ist, dass die ESA eine enge Abstimmung nimmt mit der Europäischen Union, auch in Fragen von Verteidigung. Da gibt es eine enge Abstimmung jetzt mit dem Kommissariat für Defense Industries und Space, Herr Kubilius. Sehr enge Zusammenarbeit war nie so gut zwischen ESA und EU wie jetzt, nach meiner Beobachtung, sodass ich eigentlich nur sagen kann, das ist richtig beschrieben. Es ist halt eine Frage der politischen Einordnung, wie man das bewertet, ob man das gut oder schlecht sieht.
Naja, das ist ja keine politische Einordnung, wenn es dazu Verträge und Abmachungen gibt. Deswegen wollte ich noch mal eigentlich über den UN-Vertrag sprechen, wie Sie das sehen.
Ja, ich glaube, der UN-Vertrag.
Ich glaube, wir müssen leider. Ist kein Problem, die Zeit ist leider abgelaufen. Aber ja, es gibt ja sicherlich noch die Gelegenheit, in bilateralen Gesprächen das fortzusetzen. Ich möchte mich stellvertretend für den gesamten Ausschuss ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die hervorragende Stellungnahme, die Sie gegeben haben und auch für die Beantwortung der Fragen. Es war spannend und wichtig für uns. Wir nehmen das alles mit. Ich sehe auch, die Bundesregierung also ist zufrieden. Und ich freue mich auf die nächste Gelegenheit und wünsche Ihnen eine gute Hand, also wenn man so will, Glück auf bei den wichtigen Aufgaben, die Sie auch für uns übernehmen. Dankeschön.